Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Happy Ends. Im Englischen würde man das übrigens nicht so sagen. Happy Endings von Filmen. Mit solchen Happy Endings, Happy Ends ist das ja so eine Sache. Ich denke, die meisten Filmgeschichten oder überhaupt Geschichten haben eines. Am Ende geht die Sache gut aus. Manchmal empfinden wir sie auch ein bisschen kitschig. Mindestens eins, war sehr kitschig, ein Beispiel eben gerade. Trotzdem würden wir wahrscheinlich sagen, naja, deshalb wird so eine Geschichte halt erzählt, weil es eine Geschichte ist, die gut ausgeht. Also trotz Irrungen, Wirrungen, Gefahr und Konflikt geht es am Ende gut aus. Das macht die gute Geschichte aus. Eine Geschichte, die erzählt wird, wo es trotz Irrungen, Wirrungen, Konflikt und Gefahr am Ende so kommt, wie es halt immer kommt, wozu sollte man die erzählen? Manche würden sagen, naja, aber genau das sind die guten Geschichten. Mit dem tragischen Ende. Denn die sind näher am Leben, die sind echter, die sind ehrlicher. Aus diesem Grund wirken manche dieser wundersamen, wunderhaften Ausgänge von Geschichten auf uns manchmal kitschig. Kitsch ist ja in der Kunst sozusagen der zu einfache Weg, um unsere Sehnsüchte in Worte oder Lieder oder Geschichten oder Formen oder irgendwas zu gießen. Wenn unsere Sehnsucht da sich zu einfach abbildet quasi, dann empfinden wir das als kitschig, wenn es zu billig ist. Wir sehen uns alle nach einem guten Ausgang einer Geschichte, aber wenn sie billig daherkommt, dann überzeugt sie uns nicht. Nun ist die Geschichte des Jesus von Nazareth tatsächlich, und das Ende dieser Geschichte haben wir jetzt, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und heute Ostern so ein bisschen nachempfunden. Diese Geschichte ist tatsächlich eine mit einem Happy Ending. Christen sagen, diese Geschichte ist aber auch die Geschichte aller Geschichten. Ein Wendepunkt der Weltgeschichte und eine Geschichte, in der sich wie durch ein Brennglas die Menschheitsgeschichte sozusagen drin wiederfindet, drin festmachen kann. Diese Geschichte ist irgendwie unser aller gemeinsame Geschichte und sie hat ein Happy End. Ist das Kitsch? Man kann das so finden. Man kann sagen, naja, hier in dieser Geschichte des Jesus von Nazareth, da wird jetzt eben die unerfüllte Sehnsucht nach dem Sieg des Lebens über den Tod, ja, die findet halt hier, oder man müsste sogar sagen, Sieg der Liebe über den Tod. Das klingt fast noch kitschiger. Die wird halt hier in diese Geschichte reingetragen. So. Kann man so sehen. Oder ist die große Geschichte Gottes mit dieser Welt eine, die am Ende gut ausgeht? Und das würde unser aller Geschichte verändern. Eine Geschichte, die auf wunderhafte Weise gut ausgeht. Auf eine unerwartete Weise, auf eine überraschende Weise, auf eine verwirrend schöne Weise. So, ich muss ja sagen, mir fällt es im Moment gar nicht so ganz leicht, in leuchtenden Farben von einer Geschichte, die gut ausgeht, zu erzählen. So mit dopamingeschwängertem Enthusiasmus hier vorne zu predigen. Weil, vielleicht geht es dir im Moment gerade ganz anders, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich finde, irgendwie seit einiger Zeit läuft vieles in dieser Welt und überhaupt eher so mittelgut bis schwierig, sagen wir mal. Ja, die meisten Geschichten scheinen mir, da kommt es ungefähr so, wie man schon ahnte, dass es wahrscheinlich kommt. So, wenn ich mich so umgucke, fallen mir sehr viele solche Geschichten ein. Meistens merke ich dann, am besten enden Geschichten noch dann, wenn ich oder jemand anders sich unheimlich angestrengt hat. Also wenn wir selbstverantwortlich waren, dass die Geschichte gut ausgeht. Wenn die Hauptdarsteller ihren Job gut gemacht haben, dann gibt's Happy End. Aber dass das Leben ein Tanz ist, dass man bei der Führerscheinprüfung versagt und dann doch den Führerschein bekommt. Also dieses, dass Gott aus aus dem Staub wunderschöne Dinge macht, so, also wo Menschen jetzt nichts dazu tun und es überkommt, es bricht so quasi das gute Happy End über dich herein und wir werden mit Sternenstaub berieselt. Irgendwie, mir begegnen solche Geschichten in letzter Zeit selten. Es ist eher mittelgut bis schwierig in meinem Alltag, in unserem. Deswegen finde ich es gar nicht so einfach, von dieser enthusiastischen Freude jetzt zu sprechen. Das Glaubensbekenntnis der alten Kirche, mit dem wir uns ja im Moment beschäftigen, das vor 1500 Jahren verfasst wurde, das bis heute noch die Konfessionen vereint, weil sie sich darauf stützen, gemeinsam. Das formuliert recht nüchtern diese Freude gegen allen alltäglichen Anschein, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und wer diese letzten Tage, diese Passionszeit so ein bisschen bewusst miterlebt hat und auf sich hat wirken lassen, der hat was nachempfunden von der Katastrophe, die diese Hinrichtung Jesu für die waren, war, die an ihn glaubten. An Karfreitag, da zerbrachen Hoffnungen, die wurden nicht nur, die zerbrachen nicht einfach, die wurden pulverisiert. Die waren mit einem Schlag weg, diese Hoffnungen. Da wurden Gewissheiten vernichtet. Da wurde Vertrauen tief enttäuscht. Da wurde eine Geschichte, die Menschen erfüllt hatte, die sie mit Sinn beglückt hatte, die sie aufgerichtet hatte, die Menschen verändert hat. Diese Geschichte wurde mit einem Schlag brutal beendet. Ein Verrat, ein Gerichtsurteil, ein paar Soldaten, ein wütender Mob und dann eine brutale Hinrichtung. Da hängt nun euer Messias, geht nach Hause, ihr Träumer. Das war das Ende eurer Geschichte. Am dritten Tage auferstanden. Wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit dem Ende dieser Geschichte. Niemand kann beweisen, dass diese Geschichte ein Happy End hatte. Heute. Niemand kann beweisen, dass an Karfreitag das Grab leer war. Und niemand kann beweisen, dass wenn es leer war, dass es deshalb leer war, weil diese Geschichte tatsächlich einen wunderhaften Ausgang nahm. Fakt ist eigentlich nur, dass zwei Tage nach dem Tod Jesu ein paar Frauen und seine engsten Freunde das plötzlich glauben. Also das ist, Fakt ist natürlich auch ein großes Wort, ne? Aber das ist ziemlich gesicherte Erkenntnis. Die glauben das plötzlich, dass dieser Jesus von Nazareth lebt. Und das ist jetzt schon wirklich Fakt, also der ist nachvollziehbar, dass sich in den nächsten Jahrzehnten das Christentum und mit dieser Botschaft, er ist auferstanden, als Bewegung um den gesamten Mittelmeerraum ausbreitet. Das kann man nicht übersehen. Jetzt hat man natürlich Erklärungsversuche unternommen. Ich nenne zwei, wie man das wohl erklären kann, wenn Jesus nicht auferstanden sei. Also der eine Grund, warum nach der Kreuzigung Menschen ihn gesehen haben mögen, der lautet dann so, naja, er hat es irgendwie überlebt. Ja, er hat es irgendwie überlebt. Also das ist eine ziemlich wilde Vorstellung, aber okay, man kann das denken. Kennt ihr den Film The Revenant? Da wird Leonardo DiCaprio, so wilder Westen, der wird von so einem Bären zerfleischt und ist quasi tot und wird auch begraben und dann wühlt er sich wieder zurück ins Leben. So ungefähr wie der ist man beieinander, wenn man eine römische Kreuzigung überlebt hat. Es ist schon möglich, dass sowas passiert. Aber ein Mensch in diesem Zustand hätte es einigermaßen schwer, seine Leute zu überzeugen. Leute, ich war tot, jetzt lebe ich wieder und jetzt geht und verbreitet diese Nachricht über die ganze Welt und ich brauche jetzt erstmal lange, lange Regenerationszeit und am besten tauche ich gleich unter, weil dann könnt ihr an die Geschichte noch das mit der Himmelfahrt hinten dranhängen. Das wirkt dann noch glaubhafter. Also, das habe ich jetzt ein bisschen karikiert, ja, aber es ist schwer, sich durch einen knapp überlebenden Jesus diese Dynamik zu erklären, die dann entstand. Wenn es das ist, was geschehen war, dann hätten seine Anhänger aus dem gerade noch mal so überlebt und dann auch abgetaucht, die Message gemacht, er ist auferstanden, er ist Herr der Welt, wir bringen das bitte an die Ende der Erde und wenn es sein muss, sterben wir für diese Nachricht selbst, weil der Tod ist für uns nicht mehr schreckhaft. Wäre eine ordentliche Leistung. Die andere Denkrichtung liegt näher, ist aber auch unbefriedigend. Die geht ungefähr so. Natürlich war Jesus tot und er blieb es auch. Vielleicht war sein Grab leer, okay, dann wurde er weggebracht. Vielleicht war es auch nicht leer und der Bericht ist nur reine Legende. Egal, auf jeden Fall entstand der Glaube der Jünger daran, dass er auferstanden ist, irgendwo in ihren verwundeten Seelen. Das ist sowas wie Wunschdenken. Also, die hatten vielleicht eine Erscheinung, weil sie an Karfreitag einfach nicht verkraftet hatten, was da passiert war. Hatten sie so eine kollektive Erscheinung, einfach weil sie unfähig waren, die Wahrheit auszuhalten. So, da wurde hier oben irgendwie ein Schalter umgelegt und nach und nach begannen sie dann ihren selbst erschaffenen Wunschtraum tatsächlich zu glauben. So, also sowas wie Gruppenimagination oder Gruppenautosuggestion. Das mag es auch geben, sowas, weiß ich nicht. Manche Leute glauben, Elvis lebt noch. Nur ist wieder, so ähnlich wie vorhin, schwer vorstellbar, dass sich aus einem Haufen Leute, die den Bezug zur Realität verloren haben, die weltumspannende Bewegung der Kirche erklären lässt. Zumal sich diese Botschaft, der ist auferstanden, die hat sich nicht irgendwann Jahrzehnte später gebildet, so in so einer verklärten Rückschau, sondern wenige Tage und Wochen nach dem Ereignis. Also, die Kraft dieser Jesus-Nachfolgerbewegung, kurz nach dem Ende seines eigenen Ablebens, wenn man die Auferstehung jetzt mal rauslässt, die ist echt erstaunlich. Zumal Jesus nur 3 Jahre gewirkt hat, zumal er nichts Schriftliches hinterlassen hat und zumal sein Ende eigentlich überhaupt nicht darauf hindeutete, das war ein ganz großes Leben, sondern das Ende bedeutete eigentlich, dieses Leben kannst du auf den Müll tun. Das Ende beweist eigentlich, das war ein Kuriosum der Weltgeschichte, weiter nichts ist jetzt vorbei. Und es gab Messias vor Jesus und nach Jesus und denen ging es ungefähr, die so ähnlich endeten und diesen Geschichten widerfuhr alle dasselbe, Vergessenheit. Ihr wüsstet wahrscheinlich keinen Namen zu sagen von diesen Messiasen. Hier aber auf den Schultern dieses Zimmermanns aus Nazareth, auf seinen Worten, auf seinen Taten, seinem Tod und seiner angeblichen Auferstehung entsteht eine religiöse Bewegung, die das Gesicht der Welt verändert hat bis heute. So, also man kann trotzdem sagen, anyway, ist erstaunlich, aber Auferstehung glaube ich trotzdem nicht. Oder man kann sagen, diese Geschichte hat etwas bewirkt, was erstaunlich ist. Und sie bewirkt in mir etwas, wenn ich mich dafür öffne, was mich so verändert, wie die Welt damals verändert wurde. Nämlich, was mir Glauben daran schenkt, an ein wunderhaftes, unglaubliches Ereignis. Glauben daran, dass diese Geschichte nicht so geendet hat, wie diese Geschichten eben immer enden. Glaube daran, dass es nicht immer so kommt, wie es immer kommen muss, sondern dass Gott manchmal etwas völlig Neues aus dem Staub erschafft. Dass er den Jesus von Nazareth auferweckte. Er ist auferstanden. Wenn es das ist, was geschehen ist, wenn er, wie auch immer du dir das konkret vorstellen magst, aber wenn es das ist, was geschehen ist, wenn er auferstanden ist, dann bedeutet das Immenses. Dann bedeutet das, und dem möchte ich mich jetzt ein bisschen zuwenden, was bedeutet das eigentlich? Dass das, was vorher passierte, eine ungeheure Bestätigung und Aufwertung bekommt. Es bedeutet nämlich, dass der Jesus von Nazareth nicht einfach nur der Jesus aus Nazareth war. Wenn Jesus auferstanden ist, dann stimmt, wie die Christen ihn nachher nannten, Kyrios, Herr, oder Christos, Jesus Christus, der Gesalbte, der Messias, oder Sohn Gottes. Vorher hatten einige ihm geglaubt. Jetzt glaubten einige und immer mehr an ihn. Und an ihn ist etwas anderes als ihm glauben. Vorher hatten einige mit ihm gebetet oder mit ihm Gott angebetet. Jetzt begannen sie zu ihm zu beten, ihn anzubeten. Wenn Jesus von Nazareth auferstanden ist, dann wird, und man muss sagen, erst dann wird aus seinem Sterben eine ganz andere Geschichte, dann nicht eine Geschichte des Sieges des Bösen über das Gute, sondern eine Geschichte des Sieges des Guten oder der Liebe über das Böse. Darüber habe ich letzten Sonntag einiges gesagt. Heute möchte ich mehr dazu sagen, wenn Jesus auferstanden ist, dass dann auch das, was vorher passierte, auch vor Karfreitag, eine ganz andere Dimension gewinnt. Dann haben nämlich die Menschen, die von ihm gehört hatten, deine Sünden sind dir vergeben. Dann haben diese Menschen nicht nur einem Mann, einem Zimmermann mit großem Herzen aus Nazareth zugehört, sondern dann haben sie diese Worte von Gott gehört. Deine Sünden sind dir vergeben. Dann sind die Kinder, die von ihm umarmt worden waren, von Gott umarmt worden. Wenn Jesus auferstanden ist, dann hat der römische Hauptmann, dem Jesus auf die Schulter geklopft hat, weil er beeindruckt war von dessen Glauben, dann hat dieser römische Hauptmann Gottes Anerkennung erlebt. Dann hatten die Frommen, denen Jesus gesagt hätte, ja, das Gesetz sagt so, euch wurde so gesagt, ich aber sage euch. Ja, dann hatten diese Frommen nicht einfach einem sehr allzu selbstbewussten Ketzer zugehört, sondern hatten sie Gott selbst reden hören. Dann hatte Gott selbst durch diesen Mann Menschen geheilt. Dann hatte Gott selbst Menschen berührt, die man nicht anfasst, weil man sich sonst tödlich ansteckt. Dann hatte Gott selbst mit Prostituierten und Zöllnern gefeiert. Dann hatte Gott selbst mit Freunden um den verstorbenen Bruder geweint. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist Jesus von Nazareth, Jesus Christus. Dieser zweifellos besondere Mensch ist dann Gott in Person. Die Auferstehung bestätigt also das, was Jesus manchmal selber zu seinen Lebzeiten kryptisch gesagt hat, wenn der Menschensohn verherrlicht werden wird. Verherrlicht werden wird. Und etwas Zweites, wenn Jesus von Nazareth auferstanden ist, dann ändert das nicht nur alles für unser Bild von diesem Christus, sondern dann ändert das alles für unser Bild von uns selbst und unserem Leben. Es gibt einen Kurzfilm, in dem sich zwei Teenager über ein Online-Game kennenlernen. Und sie erringen in dieser virtuellen Welt gemeinsam Siege gegen Monster und so. Sind sich aber in der echten Welt noch nie begegnet. Und das ist ein Junge und ein Mädchen. Und der Junge schlägt dann vor, das Mädchen mal zu treffen. Aber sie lehnt immer ab, weil sie todkrank ist, was er nicht weiß. Und er sucht sie dann und findet ihre Eltern. Und dann findet er sie im Krankenhaus. Und in dieser Nacht stirbt dieses Mädchen. Und er ist dabei. Ich erzähle diese Geschichte eigentlich nur wegen des Filmtitels. Der Filmtitel lautet nämlich, ich habe noch Auferstehung. Wie man das in Computerspielen so hat, ne? Da bedeutet das, ich bin gerade verloren, jetzt kann ich wieder auferstehen, kann weiterspielen. Ich habe noch Auferstehung. Im echten Leben geht das nicht so einfach, auch in dem Film nicht. Und doch, wenn Jesus auferstanden ist, dann haben wir alle noch Auferstehung. Ich habe noch Auferstehung. Wenn die menschgewordene Liebe Gottes den Tod einmal besiegt hat, dann wird sie das wieder tun. Und dann wird sie das eines Tages ein für alle Mal tun. So lautet die christliche Hoffnung. Wir haben noch Auferstehung. In der Geschichte des Nazareth wird die Geschichte der ganzen Welt erzählt, nicht nur die Geschichte des Jesus von Nazareth. Und wenn diese Geschichte eine Geschichte mit einem wunderhaften Ende ist, dann wird unsere Geschichte eine Geschichte mit einem wunderhaften Ende sein. Ich habe noch Auferstehung. Das gilt für dieses Ende, von dem ich jetzt beschrieben habe. Aber da möchte ich wieder die Betonung drauflegen. Es gilt vor allem auch für das Leben vor dem Tod. Du hast noch Auferstehung. Heute und morgen. Das meiste, fast alles von dem, was Jesus lehrte und was er sagte, das hatte Auswirkungen im Leben jetzt. Nicht nur Auswirkungen für irgendwann später mal. Darum geht es im Neuen Testament vor allem, um Hoffnung heute. Wenn Jesus auferstanden ist, wieder zwei Punkte, dann können wir nicht so weiterleben wie bisher. Dann können wir eigentlich nicht so weiterleben wie bisher. Denn dann bedeutet das, dass in seiner Zuwendung zu Kranken zum Beispiel dieselbe Kraft sich diesen Menschen zuwandte, die ihn später aus dem Grab holte. Und dann führt mein Glaube an dieser Auferstehungskraft fast zwangsläufig dazu, dass diese Kraft mich zu den Kranken, den Armen und den Ausgestoßenen treibt. Ich kann eigentlich nicht das eine haben und das andere nicht wollen. Es bedeutet, dass sich in seiner Feindesliebe die Kraft zeigte, die ihn durch den Tod ins Leben getragen hat. glaube ich an die Auferstehung, dann glaube ich an die Kraft der Feindesliebe. Ich kann das eine eigentlich nicht ohne das andere haben. Es bedeutet, dass ich in seinem für andere Leben der eigentliche Sinn des Lebens zeigte, der eigentliche Sinn des Menschseins zeigte. Wenn der sich für andere hingab, auferstand, dann können die, die an ihn glauben, nicht so leben, als ginge es nur um sich und nicht um die anderen. Wenn Jesus auferstand, dann können wir eigentlich nicht einfach so leben, als gingen uns die Leidenden nichts an. Also, ich kann eigentlich nicht so weiterleben. Aber, oder ich sage mal lieber und, ich muss auch nicht so weiterleben. Ich muss auch nicht. Wenn Jesus auferstanden ist, dann gilt das auch für uns heute. Dann gilt das für uns heute, was Menschen damals mit dem Jesus von Nazareth erlebten. Diese Leute, die ihm begegnet waren zu seinen Lebenszeiten, viele von ihnen erlebten sowas wie so eine kleine persönliche Auferstehung. Ja, manche ganz wörtlich, die lagen gelähmt irgendwo in der Ecke und hören den Satz, steh auf, nimm deine Matte und geh. Du hast noch Auferstehung. Steh auf. Oder Menschen erlebten auch im übertragenen Sinn irgendwie, wie diese Begegnung ihnen Kraft gab. Oder wie sie ihnen die Augen öffnete, im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Wie Beziehungen heil wurden, wie wertlosen Menschen, die nicht mehr an ihren Wert glaubten, Wert zugesprochen wurde. Wie Gott in ihr Leben selbst Liebe reinbrachte. Also Menschen, die eine persönliche kleine Auferstehung erlebten, so dass sie wieder gehen konnten durchs Leben, aufstehen konnten, Ängste los wurden. Also wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das, was Menschen damals mit dem Nazarener erlebten, etwas, was du und ich heute erleben können. Mit diesem Jesus Christus. Aufstehen, obwohl wir am Boden sind eigentlich gerade. Und Kraft zum Aufstehen finden, obwohl wir selber keine haben. Karl Barth, den habe ich ja schon öfter in dieser Reihe zitiert, einfach weil er eine schöne Dogmatik an diesem Glaubensbekenntnis entlang geschrieben hat. Und der sagt es auf seine etwas unsensible Art so. Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Humorlose Existenz. Finde ich großartig. Ich muss aber zugeben, ich führe manchmal eine humorlose Existenz. Ich habe es am Anfang schon angedeutet. Ne? Mir ist, als ob sich das Leben über weite Strecken manchmal so anfühlt, als lebten wir zwischen Karfreitag und Ostern. Als lebten wir an Karsamstag. Dieser Karsamstag ist ja in diesen Geschehnissen ein komischer Tag. Ne? Da passiert so nichts. Am Karfreitag, da stirbt er und wird begraben und dann vergeht einfach so ein Tag ohne Handlung. Irgendwie, bildlich gesprochen, ein gottverlassener Tag. So ein Tag, wo die Katastrophe zwar vorbei ist, aber die Hoffnung, die ist noch nicht in Sicht. Ein Tag, an dem halt alles so läuft, wie es halt läuft. Ich habe mich gefragt, ist unser Leben über weite Strecken so ein Karsamstagsleben? Ja, nicht ständig gebeutelt von Katastrophen, aber auch nicht durchströmt von Hoffnung. Also Karsamstag. An Karsamstag musst du aus eigener Kraft leben. Der Karsamstag wird immer so gut oder schlecht, wie du halt gut oder schlecht drauf bist und Kraft hast, das Leben zu meistern. So sind Karsamstag. Ostern sagt uns aber, ey, Karsamstag ist vorbei. Karfreitag ist vorbei. Karsamstag ist auch vorbei. Ostern ist geworden. Christus ist auferstanden. Ist schon passiert. Du bist nicht allein. Es kommt nicht immer, wie es kommt. Am Ende hat der Tod verloren. So geht die Geschichte. Deshalb steh auf. Das ist für mich die Osterbotschaft. Steh auf. Ja, du, der du nicht mehr aufstehen magst oder eigentlich keine Kraft in dir findest. Steh auf. Du hast noch Auferstehung. Wir werden gleich vier Lieder singen hier. Für die keine Überraschungen mögen, sage ich schon mal die Zahl, 4 Stück. Und ihr könnt, bleibt noch einen Moment sitzen, es dauert noch 5 Minuten, ihr steht sonst zu lange oben, sorry. Ich kündige das nur jetzt schon mal an. Und währenddessen kannst du aber Gebet in Anspruch nehmen. Wenn du möchtest, diese Lieder sind auch Gebete, du kannst deine Gebete in diese Lieder legen. Deswegen singen wir sie. und darüber Freude empfinden und auch deine Bitten da reinlegen. Aber da ist auch die Sarah, die steht da drüben. Da steht sie oder jemand von ihrem Team jeden Sonntag. Und wenn du möchtest, dann kannst du zu ihr gehen und ihr einfach kurz ein Anliegen nennen und sie betet kurz für dich. Oder für jemanden anderen, wo du denkst, dem wünsche ich Auferstehung. Ja? Also nehm das wahr, wenn du möchtest. Und jetzt, bevor wir beten, in Liedern und in Worten, möchte ich euch noch einmal in diese Geschichte mitnehmen. Nicht in die dieses Films, sondern in die Ostergeschichte. Nicht, um sie nochmal zu erklären, sondern das ist der Versuch, dass du sie nochmal miterlebst. Vorhin habt ihr sie in der Markus-Fassung gehört. Diese Fassungen unterscheiden sich ein bisschen. An den wichtigen Punkten sind sie sich einig, aber in den Abläufen unterscheiden sie sich so, wie Zeugenaussagen sich manchmal unterscheiden, die dasselbe Geschehen beschreiben. Markus ist immer ziemlich kurz. Er fasst ganz kurz das Prägnante, das Wichtigste, sagt er. Johannes hingegen ist farbiger, tiefgründiger, erzählerischer. Und bei ihm geht Auferstehung so. Ich erzähle das jetzt sehr frei, auch mit ein bisschen meiner Fantasie. Maria ist ganz früh aufgestanden heute. Es ist noch dunkel. Der Sabbat ist vorbei, der Tag, an dem das ganze Leben in Jerusalem zum Erliegen kommt. Jetzt am Sonntag will sie das tun, woran sie den ganzen gestrigen Tag gedacht hat und wofür sie gestern Abend auch schon teures Salböl gekauft hat. Sobald es geht, möchte sie ihrem getöteten Freund und Lehrer diese letzte Ehre erweisen. Sie nimmt ein Fläschchen davon mit, verlässt ihre Unterkunft und hastet durch die noch leeren, aber vielleicht Gassen dieser Stadt, die aber vielleicht gerade so am Aufwachen ist. Und sie denkt an letzten Freitag, während sie da rausläuft, als sie mit ansehen musste, wie bestialisch man diesen Mann behandelte, umbrachte, der ihr zum wertvollsten Menschen ihres Lebens geworden war. Und sie stand nicht weit von der Mutter dieses Mannes. Wie muss das sein, wenn man als Mutter den Sohn so sterben sieht? Daran denkt sie. Sie denkt noch weiter zurück an die Zeit, als sie selbst ganz am Boden lag, gefangen in dunkelsten Ängsten und Gedanken, nicht mehr fähig, dem Leben noch aus eigener Kraft zu begegnen. Und sie denkt daran, wie die Begegnung mit diesem Menschen alles verändert hat. Sie befreit hat, den Vorhang aufgerissen hat, Licht reingelassen, die Angst vertrieben. Sie hatte damals zurück ins Leben gefunden. Und sie war diesem Mann gefolgt. Andere hatten sie dafür seltsam angesehen. Aber diese Hoffnung, dass diese Kraft, die sie selbst erlebt hat, dieses Land verändern könnte oder vielleicht mehr, die hat sie beseelt. Und so hat sie mit ihrem Geld, andere Frauen waren da dabei, andere Frauen auch, mit ihrem Geld diesen Mann und seine Leute unterstützt. So, und jetzt hatte man ihn einfach beseitigt, wie Ungeziefer zertreten, gekreuzigt. Sie hat ihn leiden und sterben sehen, sie hat gehört, was er gesagt hat dort am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wird sie nie wieder vergessen. Aber auch, es ist vollbracht. Oder, Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Kümmere dich um sie. Oder vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Diese Worte hat sie im Kopf, als sie zum Grab kommt. Und sie hat gesehen, wie heimlich ein Mensch Jesus nicht am Kreuz hängen ließ, was man normalerweise tat, sondern ihn abnahm und in seinem eigenen Grab beerdigte. Ohne Zeremonie allerdings. Und deshalb ist sie jetzt da, um das zu tun, was Verstorbenen eigentlich gebührt. Sie kommt dahin und diese Gruft ist leer. Sie betritt die Gruft und findet dort nur diese Bank und ein paar Tücher. Und das freut sie nicht, das schockiert sie. Sie rennt aus dem Grab und sie rennt zurück in die Stadt. Sie findet die anderen und sagt ihnen, er ist weg. Sie haben ihn, ich weiß nicht, was sie haben, aber er ist nicht mehr da. Und Petrus ist sofort auf den Beinen und Johannes auch. Und laufen zum Grab. Als sie dort auch wieder ankommt, sind die beiden schon drin gewesen und kommen ihr schon wieder entgegen. Und den Schock in ihren Augen, man weiß nicht, kommt er noch von letztem Karfreitag oder ist er jetzt noch größer geworden? Sie allerdings geht nicht wieder zurück, sie bleibt dort sitzen, weint. Irgendwie ist das Leben so, wenn es dich geschlagen hat, dann tritt es nachher nochmal nach. Und diese Dunkelheit, die sie vor ein paar Jahren erlebt hatte, die kriecht schon langsam wieder zurück in ihr Leben. Und jetzt sitzt sie da und guckt in dieses Grab und sieht plötzlich dort zwei Männer sitzen. Da ist ein Unterschied zu Markus, ne? Genau auf dem Sims, auf dem Jesus gelegen hat. Und einer fragt sie, warum weinst du denn? Und sie sagt, weil man meinen Herrn, sie nennt ihn immer noch Herrn, mögen die anderen ihn verachten und wie einen Verbrecher beseitigen wollen, sie nennt ihn immer noch ihren Herrn, weil man ihn weggenommen hat und ich weiß nicht, wo er ist. Und die zwei sagen nichts mehr, aber ein Dritter sagt etwas. Er steht neben ihr, wahrscheinlich der Gärtner dieser Grabanlagen. Nur gut betuchte Leute beerdigen hier ihre Leute. Und sie denkt sofort, der Gärtner, vielleicht hat er. Aber auch er fragt, warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Und sie sagt, ey, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wo er ist. Und dann sagt dieser Gärtner nur ein Wort, Maria. Und als der Gärtner ihren Namen sagt, erkennt sie diese Stimme wieder, die sie damals aus dieser Dunkelheit gerufen hat. Maria. Und sie sagt Rabuni, das heißt mein Meister. Und kurze Zeit später rennt sie schon wieder. Jetzt könnt ihr nach oben kommen. Kurze Zeit später rennt sie schon wieder. Zum zweiten Mal am Morgen diesen Weg. Sie weiß nicht, wie lange sie ihn gesehen hat. Ein paar Sekunden oder waren das Minuten? Er hat gesagt, Maria, halt mich nicht fest. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und sie stürzt in den Raum, in den sie heute schon mal gestürzt ist, in dem die Freunde noch sitzen, immer noch gleich verzweifelt. Und erzählt ihnen, was passiert ist. Sie werden es nicht glauben. Da noch nicht. Aber man wird ihre Geschichte 2000 Jahre später noch erzählen, als die Geschichte der Maria Magdalena, die erste war, die ihn gesehen hat. Und bei der diese Botschaft ihren Anfang nahm, die uns heute erreicht hat. Freunde, hört zu. Ich habe den Herrn gesehen. Er ist auferstanden. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.